Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag Jubilate vorgesehene Predigttext steht in Johannes 15. Wir wollen hören auf die Verse 1 bis 8. Jesus Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses gewaltige Wort über den Weinstock, der du bist, über das, was uns gilt, die wir Reben an dir sein dürfen. Wir wollen jetzt die Predigt hören über dieses, dein gewaltiges Wort, Herr, und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser Worte für unser Leben und unseren Glauben erschließt. Dass das geschieht und passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und deine Offenbarung. Schenke du uns dieses durch deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben hier in der Gemeinde gewisse liturgische Traditionen. Dinge, die mir im und um den Gottesdienst extrem wichtig sind und die wir immer wieder praktizieren. Also zum Beispiel, die Bibel liegt immer am Abendmahlstisch aufgeschlagen, Psalm 37, Vers 5. Wäre ja auch kribbelig, wenn das umgeschlagen wird, denn das ist das Motto unserer Gemeinde: Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Wir treffen uns vor jedem Gottesdienst in der Sakristei als Älteste der Gemeinde, als Kirchenvorstand, und beten jedes Mal. Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig, weil darauf kommt es an, dass ein Gottesdienst, dass eine Predigt Vollmacht haben kann. Das liegt nicht an der Intellektualität des Predigers oder seiner theologischen Kenntnis, sondern allein am Gebet, dass der Herr diese Vollmacht durch den Geist schenkt. Deshalb beten wir immer. Das gehört zu unserer Tradition dazu. Oder wir haben eine andere Tradition, dass wir an den hohen Feiertagen nicht das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, sondern das Nizänum, weil es eben in besonderer Weise nochmal die Menschwerdung Jesu Christi thematisiert. Das sind Traditionen, die sind wichtig, da gibt es gute Gründe für, können andere Gemeinden anders machen, kein Thema. Nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, der das übers Internet zuhört, boah, in meiner Gemeinde ist alles falsch, weil sie das nicht machen halt. Es gibt gute Gründe, es so zu machen, das sind wie gesagt Traditionen halt. Wir haben eine Tradition, darauf will ich jetzt hinunter, die ist für mich extrem wichtig, wenn wir Abendmahl feiern. Dann ist es ja so, dass wir, weil wir relativ viel sind, in verschiedenen Gruppen das immer machen müssen. Die erste Gruppe, die nach vorne tritt, ist dann der Kirchenvorstand. Nicht, weil die besser wären als die anderen Gemeindeglieder, nein, die brauchen in besonderer Weise die Vergebung Jesu. Und wenn sie nachher das Abendmahl dann austeilen, den Rest der Gemeinde, brauchen sie als erstes die Reinigung und die Begegnung mit dem Herrn. Aber wenn wir dann das Brot gegessen haben, den Wein getrunken haben, dann ist es grundsätzlich so, das ist unsere Tradition, dass ich dann im Kirchenvorstand ein Wort zuspreche, so wie ich das immer mache. Wenn Leute kommen, am Ende, wenn das ausgeteilt ist, das Abendmahl, wird ein Wort zugesprochen. Aber der Kirchenvorstand kriegt immer dasselbe Wort. Immer, 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 immer. Und das lautet: Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Warum ist das unsere Tradition? Weil das so wichtig ist, dass wir das wissen bei allem, was wir machen. Wir können ohne Jesus Christus nichts tun. Und das muss der Kirchenvorstand hören, als allererstes der Pastor hören, der dem Kirchenvorstand ja auch angehört. Ohne Jesus ist nichts möglich. Und das, was die Grundlage unseres Dienstes ist, als Pastor, als Vorstand und damit der gesamten Gemeinde, und das ist die Botschaft dieser Tradition, lautet: Wir müssen in und bei Jesus bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Deshalb immer wieder dieses Wort, nicht weil mir nicht andere Worte einfallen würden, sondern weil das wirklich theologische Grundlegung ist. Und nun haben wir es heute just mit diesem wunderbaren Text zu tun, dessen Wort halt, dieses Wort halt Teil davon ist, dass ich immer dem Kirchenvorstand zuspreche. Und deshalb soll es eben auch in diesem Gottesdienst gehen, um und in dieser Predigt um das in Jesus bleiben. Kommt ja 6-mal in diesen 8 Versen vor, um das Bleiben. Also das ist das Verb, was diesen Text halt beherrscht. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben: In Jesus bleiben. Und ich habe uns 2 Punkte mitgebracht. Ich möchte erstens nochmal von diesem Text ausgehen sagen, was man denn hat davon, wenn man in Jesus bleibt. Zweitens auch die Konsequenzen benennen, das ist der 2. Punkt, wenn man nicht in Jesus bleibt. Und dann drittens sagen, wie man das denn tut, in Jesus Christus zu bleiben. In Jesus bleiben. Das Erste, wenn man in Jesus bleibt. Also wenn man in Jesus bleibt, dann passieren eine ganze Menge Dinge. Da könnte ich viel mehr sagen, als dieser Text enthält. Und Jesus könnte das natürlich noch viel, viel mehr tun. Aber wir beschränken uns heute auf das, was Jesus hier in diesem Text sagt. Also ich könnte auch darüber sprechen, was es heißt, wenn man in Jesus bleibt, dass man ewiges Leben im himmlischen Jerusalem haben wird. Das ist was ganz Wichtiges. Das thematisiert Jesus hier nicht. Aber er spricht andere Dinge an und da legt er einen Fokus drauf und das wollen wir heute auch tun. Er nennt 3 Dinge hier in diesem Text, die für mich herausstechen halt, die er benennt halt, was es bringt, wenn man in ihm bleibt. Erstens sagt er, dass man Frucht bringt. Zweitens spricht er von der Gebetserhörung, die man bekommt, wenn man in ihm bleibt. Und drittens spricht er über die Verherrlichung des Vaters. Wenn man in Jesus bleibt, die Verheißung des Fruchtbringens. So sagt das Jesus hier, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass wir als Gemeinde Frucht bringen können, dass der Kirchenvorstand Frucht bringen kann, dass der Pastor Frucht bringen kann, dass wir in ihm bleiben. Ohne ihn können wir nichts tun. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen, da können wir Theologie studieren, da können wir Geld investieren, machen, tun. Bleiben wir nicht in und bei Jesus Christus, ist alles vorbei. Dann wandeln wir nämlich nicht auf seinen Wegen. Und wenn wir nicht in und auf seinen Wegen wandeln, wir haben das ja gerade gesungen in dem wunderbaren Lied vor der Predigt, halt wohl denen, die da wandeln, in Gott nicht, das heißt, in Jesus bleibt, dann werden wir auch die vorbereiteten Werke tun, die Gott vor Grundlegung der Welt schon für uns vorherbestimmt hat, dass wir sie tun. So heißt das in Epheser 2,10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die der Herr so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nichts anderes ist Christsein. Wir bleiben am Heiland, bleiben in der Buße, bleiben in der Verbindung mit ihm und erleben dann, wie sein Geist uns führt. Und dann werden wir durch ihn und seinen Geist die Früchte bringen, dass wir in Anführungszeichen Erfolg haben bei unserer Arbeit im Reich Gottes. Wir bringen Frucht allein dadurch, dass wir in und bei Jesus bleiben. Das ist so wichtig. Das ist deshalb so wichtig, weil unser Herr und Heiland unser Leben nach unseren Früchten auch beurteilt. Das ist ja das Thema dieses Textes. Da geht der Vater hin, der Weingärtner, und er guckt ganz genau, an welcher Rebe Frucht ist und wo keine Frucht ist. Wo keine Frucht ist, die schneidet er ab. Da kommen wir gleich im 2. Punkt noch zu. Aber der Herr guckt, ob wir Frucht bringen. Ob das, was er uns gegeben hat, was er in uns gelegt hat, dass das tatsächlich etwas ist, was Frucht bringt. Kennen Sie dieses Gleichnis von den anvertrauten Zentnern? Der eine kriegt 5, der andere 2, der andere 1. Und dann wird schließlich abgerechnet. Der Herr guckt ganz genau und fragt danach, was hast du denn gemacht? Er begutachtet das. ob wir den Masterplan, den er für unser Leben hat, ob wir den auch erfüllen oder nicht. Und erfüllen können wir den nur, wenn wir in und an ihm bleiben. Und wenn er feststellt, hier ist keine Frucht, das Leben läuft nicht nach meinem Masterplan, da gibt es irgendwann das Abschneiden, das Vernichten, da kommen wir gleich, wie gesagt, im dritten Punkt noch zu. Und das ist auch etwas, an der uns die Welt ja auch erkennen soll, nicht? Jesus sagt halt, ein Baum, der keine Frucht bringt, halt, den schneide ich ab, aber an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und diese Frucht können wir nur bringen, wenn eben wir an und bei Jesus bleiben. Aber meine Frage heute an diesem Punkt ist, bezogen auf dein Leben, was sind denn die Früchte für das Reich Gottes, die du in dieser Welt bringst? Und ich sage das mal ganz scharf auch in die Gemeinde hinein. Was waren denn deine Ausreden in der letzten Woche, warum du nicht mitgemacht hast bei der Evangelisationsaktion? Nicht an einem Tag dabei gewesen bist, vielleicht auch nicht deine Hände gefaltet hast für diese Aktion. Wir haben eingeladen. Das ist ja nicht irgendwie ein Spaß, dass man sagt, der Latzel, der hat nichts Besseres zu tun halt, nicht? Da macht er einfach mal ein bisschen Evangelisation. Das war umkämpft. Und Gott, der Herr deines Lebens, der hat einen Anspruch auf dein Leben. Wie sieht es da mit deiner Frucht aus? Und übrigens, das geht ja weiter. Mission und Evangelisation hört nicht auf, weil irgendwann Martini-Gemeinde hier nicht mehr so eine Evangelisationswoche macht. Das ist unser permanenter Auftrag. Und wenn du es in der letzten Woche nicht hingekriegt haben solltest, dann hast du nächste Woche genügend Gelegenheit zu sagen, ich will mal wenigstens einen ansprechen auf Jesus. Ich will mal für einen ganz konkret beten, dass er zum Heiland kommt. Und nicht nur so im Nebensatz, mach auch, dass der Herr Müller, mein Nachbar, zu dir findet, sondern dass du kämpfst in der unsichtbaren Welt, 5 Minuten auf die Knie gehst. Was sind die Früchte? Aber die Früchte bringst du nicht, wenn du sagst, naja, ich bleib an meinem Irdischen. Mein Auto, mein nächster Urlaub, all die Dinge. Da bringst du andere Früchte in deinem Leben, aber nicht die geistlichen Früchte. Um Früchte des Geistes zu bringen, müsst ihr und müssen wir an Jesus bleiben. Das ist das Erste, was wir bekommen, wenn wir an Jesus bleiben. Das Zweite ist die Verheißung der Gebetserhörung. So steht es hier drin. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn du bei Jesus bist, ganz in Jesus bist, dann kriegst du jedes Gebet erfüllt. Jedes. Sagt Jesus an anderer Stelle auch nochmal, Markus 11, 24, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Genauso eine steile Verheißung. Oder 1. Johannes 5, das ist unsere Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir ihn bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. In Jesus gehen alle Gebete in Erfüllung. Und jetzt weiß ich schon, wie die Hälfte von euch sagt, ja, hier gehe ich nicht mehr in Gottesdienst, hier gibt es falsche Lehre, weil das ist in meinem Leben doch ganz anders. Ich habe so viel gebetet halt und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Man muss sagen, hier steht das ja auch eingeschränkt. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen. Nach seinem Willen bitten. Dann geht das in Erfüllung. Und das ist die Frage, wie fleischlich bete ich, wie geistlich bete ich. Es ist in Ordnung, dass wir fleischlich beten, aber wir brauchen uns bei den fleischlichen Gebeten, die aus uns herauskommen, nicht zu wundern, dass da nicht alles in Erfüllung geht, wenn wir gleichzeitig geistlich beten, im Vater unser, dein Wille geschehe. Also das ist häufig genau konträr. Wir beten um etwas, was uns passieren soll und Gott hat im Masterplan ganz was anderes mit uns vor. Konfirmanden erkläre ich ja immer, was so die 5 Stufen des Bittgebetes sind, wo du sehen kannst, wie weit du gekommen bist im Glauben. Erste Stufe ist, gib mir. Das beten nicht nur die Wiedergeborenen, betet auch die ganze Welt. Das ist ganz klar. Auch wenn sie sagen, wir sind Atheisten, spätestens bei der Krebsdiagnose, oh, bitte lieber Gott, wenn es dich gibt, ne, mach mich gesund. Gib mir, meiner Frau, meiner Tochter, sonst irgendetwas. Nochmal, das dürfen wir sagen, aber da dürfen wir nicht vergessen, das sind fleischliche Gebete. Das nächste ist, gib ihnen, die nächste Stufe des Bittgebetes. Das zweite, gib ihnen. Wir hören auf, für uns zu beten, wir beten für andere, wir werden Fürbitter, für die Regierenden in unserem Land, die haben es sehr nötig hier in Deutschland halt, nicht? Für unseren Nachbar, der Jesus noch nicht kennt halt, für den Bruder in der Gemeinde, der erkrankt ist, gib ihnen. Das dritte ist, vergib mir. Ich kenne eine Menge Leute, die sind Christen halt, aber die Bitte um die Vergebung der eigenen Schuld, die ist so ganz, 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 ganz mini. Und dann betest du extrem fleischlich, wenn du das nicht im Fokus hast. Wir wollen denken an den Pharisäer und den Zöllner im Tempel, halt der Zöllner, der richtig betet, der nur sich seiner Schuld bewusst ist und dadurch Rechtfertigung erhält. Das vierte ist dann, vergib ihnen, was wir gleich auch im Vaterunser besprechen, vergib mir meine Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dass wir das wirklich bitten. Ich vergebe denen, die mir schuldig, an mir schuldig geworden sind. Und dann kommt der fünfte Punkt, darauf wollte ich hinaus, halt das letzte ist wirklich, gib mir das, was du für mich willst. Ich lasse alles los. Das ist das, was wir im Vaterunser beten, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Überlegt euch gut, ob ihr das beten wollt. Das ist, ich kann euch nur sagen, das ist die höchste Form. Das ist wirklich geistliches Beten. Und diesem geistlichen Beten, da kriegen wir dann alles erfüllt. Das verheißt Jesus. Und da kommst du in einen ganz anderen Gebetsmodus hinein, wenn du in und bei Jesus bist. Wenn aber das Primäre deines Lebens nicht Jesus ist, sondern du bist in und voll ganz in deiner Karriere. Du hast BWL studiert und hast die ersten Schritte in deinem Konzern gemacht. Und jetzt geht es weiter um Beförderung. Und du ackerst 14 Stunden halt, nicht? Und dann tust du auch alles und so ein bisschen lieber Gott. Und bitte gib's mir auch, dass die nächste Beförderung nicht an mir vorbeigeht, halt zu sagen. Dann wisst ihr, das ist fleischliches Beten. Geistliches Beten ist anders. Ja, du siehst mich in meiner Situation. Du weißt, was hier passiert in meinem Betrieb, das ist auch dein Betrieb, für alles in mein Leben ist dir. Mach mit mir, was du willst. Schenk mir die Beförderung oder gib sie mir, was gut ist für dein Reich, das tu. Und der Herr wird es erfüllen. Das ist das, was der Herr uns verheißt, wenn wir in ihm sind. Loslassen von dem Irdischen und einfach vertrauen auf den lebendigen Gott, der unser liebender Vater ist, der uns dann Gebetserhörung schenkt. Ein drittes, was Jesus hier verheißt, wenn wir in ihm bleiben, das ist die Verherrlichung. Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Der Vater wird verherrlicht, wenn wir in ihm bleiben? Das darf man auch nicht missverstehen. Das muss man genau verstehen, nicht so nach dem Motto, denken halt, Gott würde dadurch größer, ihm würde etwas hinzugefügt, so nach dem Motto, als wäre ohne unser Bleiben in ihm unvollkommen. Darum geht es nicht. Das Wort, das hier im Griechischen steht, kommt von Doxä, halt ihm die Ehre geben, halt, da wird er geehrt. Und zwar wird er geehrt, wenn Menschen in uns sehen, dass wir Früchte bringen, in Jesus bleiben. Das ist das, was hier gemeint ist. Das kann man sehen, weil das Wort, das hier gebraucht wird, in der Bergpredigt auch vorkommt, als Jesus spricht davon, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, das ist ja auch ein Fruchtbringen. Und dann sagt er, das sollt ihr sein, Salz und Erde, damit die Menschen eure guten Werke sehen und dann kommt es und euren Vater im Himmel verherrlichen. Darum geht es. Wenn wir Früchte bringen, dann verherrlichen wir den Herrn. Wir tun nicht nur Gutes an unserem Nächsten. Das ist das eine. Das ist so diese horizontale Ebene. Die vertikale Ebene ist viel wichtiger. Dadurch wird der Herr verherrlicht. Der sagt uns, dass wir leben sollen nach seinem Willen halt. Und darin wird der Herr verherrlicht. Und das ist die Frage, was ist denn mein Leben? Ist mein Leben etwas zur Verherrlichung dessen, was betriebswirtschaftliche Weisheiten, medizinische Kenntnisse oder sonst irgendwas sind für mein Leben? Oder ist mein Leben etwas zur Verherrlichung, zur Ehre des lebendigen Gottes? Also das möchte ich am Ende meiner Tage über meinem Leben stehen haben. Also ich habe viel falsch gemacht. Aber dass wenigstens so ein Stück weit rausgucken konnte, er hat wenigstens versucht, etwas zur Ehre des lebendigen Gottes zu sein. Und nicht, dass Menschen es sagen. Das ist auch schön, wenn hier, was weiß ich, irgendwann meine Trauerfeier in St. Martin ist oder ob sie nicht hier ist, einmal dahingestellt halt. Aber wenn das der Herr sagen würde, dann ist alles in Ordnung. Und ich weiß eins, das kriege ich nicht durch meinen fleischlichen Olaf Latzel hin. Das kriege ich, wenn überhaupt, nur dadurch hin, dass ich in und an Jesus bleibe. Deshalb ist diese Predigt als erstes auch an mich gerichtet, wie jede Predigt. Der Prediger ist immer erster Hörer halt, nicht? Möchte etwas sein zur Verherrlichung des Vaters. Aber das funktioniert nur, wenn ich in und an und bei Jesus bleibe. Dass diese drei Verheißungen, die Jesus hier in diesem Wort sagt, nochmal, es ist viel mehr, was wir bekommen, wenn wir bei Jesus bleiben. Wir bekommen Trost, wir bekommen Freude. Guckt euch mal die Früchte des Geistes an den Galater. Aber das sind die drei Dinge dieses Textes. Ein zweites, wenn man nicht in Jesus bleibt, möchte ich auch gleich drei Punkte sagen, was Jesus hier deutlich macht, was passiert, wenn wir nicht bei ihm bleiben. Das aber muss ich nochmal vorwegschicken, weil ich immer wieder weiß, was jetzt auch nächste Woche kommen wird, halt, ja, das geht ja gar nicht. Ja, wenn man einmal bei Jesus war, kann man nicht abfallen. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie jetzt gerade auch Johannes 15, 1 bis 8 in Lüge stellen, sagen, dass das nicht stimmt. Das ist nicht wahr. Man kann abfallen. Ja, Gott weiß, wer von Anbeginn der Zeiten erwählt ist. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir können abfallen. Wir können vom lebendigen Gott abfallen. Hebräer 6, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Matthäus 12, wer etwas redet gegen den Menschensohn, das ist Jesus, dem wird es vergeben. Wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden, nicht in dieser noch in jener Welt. Das ist der Abfall. Die Bibel warnt immer wieder vorm Abfall. Fallt nicht ab. Auch hier diese klaren Warnungen. Man kann abfallen. Man war bei Jesus. Und wie das Hebräer sagt, halt nicht, dann hat man es für nichts geachtet. Dann ist die Welt wichtiger. Und dann erstickt die Welt letztlich, so wie das heißt in Lukas 8, halt nicht in der Freuden, Sorgen und Reichtümern, all das, was irgendwann mal angefangen hat. Man kann abfallen. Man wird getilgt aus dem Buch des Lebens, so heißt es in 2. Mose 33. Da bittet Mose, vergib ihnen doch ihre Sünde, er fleht für das Volk, die diesen furchtbaren Götzendienst getan haben halt. Wenn nicht, dann sagt er, ich biete mich als Opfer an, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Dann spricht der Herr zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Und die Sünde an Gott ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das kann passieren, das ist Abfall. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Hebräer 3, hütet euch davor, liebe Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Heute geht es um Bleiben an Jesus. Und es muss klar gesagt werden, deshalb schicke ich das vorweg hier auch nochmal. Ja, man kann abfallen. Und das wird hier auch thematisiert, denn da ist jemand am Weinstock. Und er wird weggenommen vom Vater selber. Und das ist etwas ganz Wichtiges und da müssen wir dranbleiben. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist aber wieder so hart und das ist so scharf, ne, da bin ich gar nicht heute Morgen zugekommen. Wisst ihr, ich würde auch lieber über etwas predigen, wo nächste Woche wieder 50 Leute schreiben, so eine super Predigt, danke, auferbauend, halt nicht, und man sich über alles freut. Aber ich bin nicht da, um euch das zu sagen, was mir oder euren Ohren gefällt, sondern was der Herr uns schenkt, was der vorgegebene Predigtext sagt. Und er sagt uns deutlich, was passiert, wenn man nicht an Jesus bleibt. Das wollen wir jetzt einfach betrachten halt. Das sind nämlich drei Arten der Strafe. Da ist erstens die Strafe des Wegnehmens. Da bist du weggenommen. So heißt es hier, ich lese es vor. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Also die sind an Jesus und werden weggenommen. Johannes 15,5. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Das heißt Trennung vom Vater. Absolute Trennung für Zeit und Ewigkeit. Bitte fragen Sie mich nicht, wann das passiert ist, diese Sünde gegen den Heiligen Geist. Das kann ich detektieren. Mir schreiben immer wieder Leute, habe ich das getan, habe ich das nicht getan. Solange ihr noch an Jesus glaubt, alles in Ordnung, ist gar kein Thema. Wenn du Sünde gegen den Heiligen Geist getan hast, dann ist alles vorbei. Dann fragst du auch nicht mehr nach Jesus. Aber es gibt Leute, die sind in der Situation, Lukas 15, wie der verlorene Sohn. Man hat das Vaterhaus verlassen. Man hat sich selber getrennt. Nochmal, wir trennen uns von Gott. Er lässt uns nicht los, er ist treu. Aber das ist der Unterschied zwischen aktiv und passiv. Das Genus Verbi ist etwas ganz Wichtiges. Ob ich aktiv was tue oder passivisch. Mich kann nichts trennen von der Liebe Gottes. Niemand kann mich rausreißen. Wenn ich bei Jesus bleiben will, trotz all meiner Schwachheit, trotz all meiner Sündhaftigkeit, das ist gar kein Problem. Da kann mir nichts passieren, da kann ich nicht abfallen. Aber wenn ich sage, ich will nicht mehr, dann kann ich gehen. Das ist auch Grundprinzip der Liebe, die dieser Gott ist. Liebe zwingt nicht, wahre Liebe nicht. Das ist das, was in Lukas 15 passiert, dass dann der Sohn sagt, ich will nicht mehr, tschüss, und er geht. Der aber Gott sei Dank noch so einen Restfunken hat. Und da gibt es Erneuerung und dann kehrt er auch zurück ins Vaterhaus. Aber wenn du abgefallen bist, nicht in Jesus bleibst, final das passiert ist, dann wirst du weggenommen. Und dann ist Trennung vom Vater. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dieses furchtbare Schicksal der Wolfskinder. Ich weiß nicht, wem dieser Begriff etwas sagt halt. Das war so in den furchtbaren Kriegswirren halt da von Januar 45 bis 46, 47. Kinder, die dann mit 5, 6 Jahren in all den Wirren durch Vergewaltigung, durch die Rote Armee, durch Tod ihre Eltern einfach verloren haben. Und in all diesem dysfunktionalen Staat dann in Ostpreußen stammten, in all der Kälte, in all dem Irrsinn als kleine Kinder und hatten nichts. Da gibt es Geschichten, wenn du das liest, da läuft es dir eiskalt den Rücken runter. Also was da alles an Furchtbarem passiert ist, getrennt von den Eltern, die nicht mehr da sind. Das ist sowas Furchtbares. Aber so schlimm dieses Schicksal dieser Wolfskinder ist, und gewesen ist. Das ist nichts gegen die Trennung vom Vater. Wenn die final ist, wenn du abgefallen bist, wenn du nicht in Jesus bleibst, Katastrophe. Da wirst du weggenommen. Und wenn der Herr wegnimmt, dich tilgt aus dem Buch des Lebens, dann gibt es nicht eine einzige Möglichkeit mehr. Da kannst du der Kirche noch so viel spenden, wie du willst. Da kannst du fortan auf Knien rutschen nach Lourdes und sonst wohin um Vergebung bitten. Es ist vorbei. Als Esau, der die Gnade weggeschmissen hat, die Buße sucht, kriegt er sie nicht mehr. Es war zu spät. Sie ist weggefallen. Das wollen wir nie vergessen. Denn das ist was ganz Ernsthaftes, in und bei Jesus zu bleiben. Man ist dann weggenommen. Und dann ist das Zweite, was Jesus sagt, dann verdorrt man. Wer nicht bleibt in mir, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Er verdorrt. Ohne Jesus verdorrst du. Immer wieder in der Bibel gesagt, Psalm 1 halt nicht, die bei Jesus sind, bei Gott sind, die sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, da ist alle Lebenskraft drin. Aber die nicht so sind, so heißt es da, die Gottlosen, sie sind wie Spreu, das ist das Trockene, das der Wind verstreut. Das ist der geistliche Tod, wenn man nicht an Jesus bleibt. Wir brauchen, so wichtig, die Verbindung zur Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist Jesus Christus, der über den Heiligen Geist uns das Wasser des Lebens letztlich gibt. Er ist, der unser Leben erhält. Und ohne ihn verdorrt es. Das können wir dann übrigens auch nicht nur eines Tages der Ewigkeit erleben, auch hier in dieser Welt wird das immer schon möglich. Verabschiede dich von Jesus für einen Moment, da läuft das alles gut mit der Sünde und mit all den Dingen und das ist so angenehm, vermeintlich mit den Täuschungen des Widersachers. Aber ganz bald, ja, wirst du sehen, wie das Gretchen in Goethes Faust halt, nicht, die sich darauf einlässt, von Gott weggeht nicht und alles, was dazu mich trieb, war ach so schön, war ach so lieb halt. Und dann siehst du die Katastrophe deines Lebens, wie dein Leben auch hier auf Erden verdorrt, wenn du gegen das Gesetz Gottes bist, wenn du nicht an und bei Jesus bleibst. Das ist so wichtig, bleib an dem lebendigen Gott, damit wir nicht verdorren und dass wir nicht in die Hölle gehen. So heißt es in die Strafe des Feuers. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und dann heißt es hier, man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Nochmal, das sind keine angenehmen Worte. Und ich weiß, was ich euch auch ein Stück weit zumute, aber ich muss es euch so sagen. Ich bin Diener des Wortes Gottes und nicht davon, dass die Gemeinde hinterher klatscht oder was weiß ich, Buch ruft, das interessiert mich nicht. Ich muss das sagen, was im Text steht. Und diese Warnung in dieser Klarheit aussprechen. Es gibt eine Hölle, das ist ja auch so eine Irrlehre. Es gäbe keine Hölle, Allversöhnung. Wer immer so kommt und euch das erklärt, bitte, das dürft ihr so wissen halt. Ich kann euch das auch lange an der Bibel deutlich machen. Aber wer mit so einem Schwachsinn kommt, sofort die Rückwärtsgänge, das ist ein Irrlehrer. Allversöhnung ist Irrlehre. Es gibt eine Hölle. Es wird ein Gericht geben. Es gab schon einmal Gericht, da begegnete uns Jesus als Anwalt. Es kommt das Gericht, wo Jesus als furchtbarer Richter kommt. Und dann wird er sie alle verurteilen, die nicht in einem Kreuz von Golgatha gewesen sind. Und die gehen dann in die Hölle, die Leute, die dort verurteilt werden. Auch die, die abgefallen sind von ihm, die gehen in die Hölle. Offenbarung 20,10, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel. Und auch das Tier und der falsche Prophet, und sie wurden gequält Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das gilt ebenfalls für diejenigen, die sich von ihm abwenden. Sie müssen, so heißt es in Matthäus 25, gehen in das ewige Feuer der Verdammten. Nochmal, das ist kein angenehmes Wort, bitte, das weiß ich. Aber ich muss es euch so sagen, weil ich nicht in die Verantwortung eines Tages kommen möchte, so nach dem Motto, ja, der hat das ja nicht in der Deutlichkeit gesagt. Wir haben ja heute leider in vielen Kirchen, unter vielen Kanzeln, wo das überhaupt nicht mehr thematisiert wird, dass es Konsequenzen hat, wenn man nicht an Jesus bleibt. Übrigens, das erlebt ja, die Landeskirche erlebt es ja in vielen Bereichen, also nicht nur in Bremen, in vielen Dingen. Da, wo nicht an Jesus geblieben wird, da verdorrt alles. Und da fragt man sich, wie soll es weitergehen mit dieser Körperschaft öffentlichen Rechtes? Da gibt es nur eins, zurück zu Jesus, bleibt in Jesus, da wird es funktionieren. Geht weiter weg, da werdet ihr weiter verdorren. Aber das Schlimmste ist, wenn Menschen weggehen von Jesus, sie gehen in die Hölle für Zeit und Ewigkeit. Da, wo es in Markus 9 heißt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, so ein alttestamentliches Wort aus Jesaja 66. Das passiert, wenn man nicht bei Jesus bleibt. Und das darfst du heute auch noch einmal neu hören. Für deine Situation. Ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst. Und ich weiß, vielleicht ist es nur für einen Einzigen heute hier, der vielleicht so manchmal auf der Kippe so ein bisschen ist, zu sagen, weitermachen mit Jesus, nicht weitermachen mit Jesus. Ich warte auf ein Wort. In und bei Jesus bleiben. Bloß nicht den lebendigen Gott verlassen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, werden wir gleich zum Schluss singen halt. Nicht bei dir, Jesu, will ich bleiben. Nichts anderes. Dann ist alles in Ordnung in deinem Leben. Da wird manches Schwierige kommen, gar keine Frage halt. Alterungsprozesse, Krankheit, finanzielle, alles geschenkt. Aber dann hast du das Happy End. Und bleibst du nicht bei Jesus, dann hast du nicht das Happy End, dann hast du die Riesenkatastrophe. Als wir jetzt auf der Straße gewesen sind, war ja die erste Frage, die wir gestellt haben, halt, wissen Sie, dass Gott eine gute Botschaft für Sie hat, dass er Sie lieb hat. Das war das Positive. Und die zweite Frage war dann so, ja, wissen Sie, wo Sie sind, wenn Sie heute Abend sterben halt? Und das hat so das eröffnet zu sagen, ja, gibt zwei Möglichkeiten. Das muss man Leuten auch in Klarheit und Wahrheit sagen. Das Evangelium, reine Freude, hast du Jesus, bleibst du in ihm, ewiges Leben. Aber lehnst du ihn ab oder fällst du von ihm ab, dann hast du die totale Katastrophe über dein Leben. Das dazu, was passiert, wenn man nicht bei Jesus bleibt. Jetzt das Dritte, wie man denn bei Jesus bleibt. Dazu fordert Jesus ja auf, hier im Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie bleibt man in Jesus? Nun die 4G, ich kann mich hier kurz fassen, weil ich das schon 2 oder 3 Mal oder 20 Mal oder 200 Mal gesagt habe. Wie bleibt man an Jesus? Aber ich will es trotzdem nochmal wiederholen, auch wenn viele, die häufiger sitzen, sagen, wow, jetzt kann ich ja eigentlich abschalten. Wenn ihr das alles macht, wunderbar, dann betet für die, die das noch nicht tun. Wie bleibt man eben an Jesus mit den 4G? Gottes Wort, Gebet, Gemeinde, Glauben. Erstens Gottes Wort, so sagt das Jesus hier, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Jesus ist ja das Wort, also nicht diese Bibel, aber das wissen wir, Johannes 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Gott selber ist das Wort. Wenn wir an Jesus bleiben, müssen wir am Wort bleiben. Und das ist ja auch so eine Tradition, nicht von Martini, aber des derzeitigen Pastors, dass er immer und immer und immer wieder sagt, ihr müsst mindestens 2 Kapitel jeden Tag lesen. 1 Kapitel Altes Testament, 1 Kapitel Neues Testament. Dann bleibt ihr im Herrn. Es dürft gerne mehr sein, aber bitte, wenn er weniger macht, dann seid ihr geistlich unterernährt. In Jesus bleiben, das muss dich füllen. Füllst du dich nicht mit dem Wort Gottes, füllt dich anderes. Also wenn du 3 Stunden abends halt guckst hier nach irgendwelchen Videos, wo dir irgendjemand erklärt, wie man Aktien anzulegen hat und wie man welche Strategien zu machen hat, nicht, dann wirst du bleiben im Monetären. Und dann wird dich das bestimmen mit all den Ängsten und Sorgen. Aber wenn du regelmäßig Bibel liest, dann füllt dich die Bibel mit ihrer Weisheit, mit ihrer Wahrheit, mit seinem Geist. Deshalb willst du in Jesus bleiben, bleib im Wort, das ist das erste G. Zweite ist, bleib im Gebet. Also, das wissen wir, also wenn wir eine Beziehung führen, also wenn wir verheiratet sind, dann ist nicht nur wichtig, dass wir irgendwann am Standesamt und in der Kirche erklärt haben, jawohl, mit der will ich zusammenleben, bis der Tod uns scheidet, dann muss ich das auch leben. Und wie lebt man eine Beziehung, indem man miteinander spricht? Wenn ich verheiratet bin halt, habe ein Jahr mit meiner Frau nicht geredet, da habe ich vielleicht eine Trauerkunde, dann ist das am Papier, aber das ist dann keine Ehe, die ich führe. Da gehört was dazu, Austausch, dass ich mit der spreche, guten Morgen, Dinge bespreche, wie läuft es und was ist alles, das gehört alles mit dazu. Und genauso zur Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ich kann nicht eine Beziehung mit dem lebendigen Gott leben, ohne mit dem zu sprechen. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wüsste, also euch zum Gebet aufzufordern, ist ja ein Irrsinn halt. Ne? Also ich weiß, wie es bei manchen Leuten ist halt, nicht, dass das Gebet wirklich so reduziert, manchmal sogar nur noch auf den Sonntag. Ich mache Leuten Mut, das ist auch mal ein Tipp, so wie ich eben gesagt habe, lest 2 Kapitel. Ich sage, tut 2 Dinge im Gebet. Macht euch regelmäßige feste Zeiten. Macht das verbindlich für euch. Morgens und abends, nach dem Aufstehen, vor dem zu Bett gehen, bete ich erstmal. Zähneputzen tut er ja auch. Ne? Also für die Mundhygiene macht er das, was der Zahnarzt euch erklärt. Macht das, was euer Pastor euch sagt. Auch beginnt den Tag mit Gebet und beendet ihn. Und auch zwischendurch immer mal wieder mit dem Herrn sprechen. Beim Autofahren überhaupt gar kein Problem. Das hat keine Unheiligkeit, ganz im Gegenteil. Gott möchte ja bei euch sein. In Jesus bleiben halt. Wenn ihr ein Problem habt, sagt ihm was. Wenn was Gutes passiert ist, dankt ihm. Immer wieder mit ihm sprechen. Kurzen Satz raushauen. Überhaupt kein Problem. So wie ihr mit eurer Frau, mit eurem Mann sprecht, so mit auch Gott sprechen. Im Gebet bleiben. Drittens, in der Gemeinde bleiben. Jesus gebraucht hier ja das Bild des Weinstocks. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft. Und es sind andere Reben, Rebe an Rebe halt. Die hängen ja zum Teil miteinander zusammen. Und da wollen wir zusammen in der Gemeinde bleiben. Jesus hat verheißen, dass da, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, dass er mitten unter ihnen ist. Herzlichen Glückwunsch euch allen, die heute Morgen gekommen sind und auch zugeschaltet seid. Wir haben die Gemeinschaft miteinander. Da gibt es ja auch so Experten, die einem erklären, das kann man nicht machen, das ist keine richtige Gemeinde. Hey, ihr hört das Wort Gottes, ihr seid dabei, wir haben Gemeinschaft miteinander halt. Bleiben in der Gemeinde. Also das ist auch so ein Tipp, sonntags ist Gottesdienstzeit. So, und wenn ich nicht kann, krank bin, so, dann knall ich mir das Internet an, das ist ja Gott sei Dank heute Möglichkeiten hat. Ich habe Gemeinschaft mit anderen Christen, da bin ich zusammen, bin am Leib. 1. Korinther 12 und Römer 12 wird das gebraucht, dass die Gemeinde ein Leib ist und die Glieder dran sind. Und du kannst nur am Leib bleiben, als dass du dranbleibst am Leib. Das funktioniert nicht. Es gibt diese tolle Geschichte aus Kanada, wo da eine Frau, die ganz gläubig war, gestorben ist. Ihr Mann, der war nur so halb angeschmackt vom Glauben, der war nicht so richtig und der kam dann nicht mehr, nachdem die Frau gestorben war. Dann sagten dann die Ältesten zum Pastor, du musst mal zu dem hinhalten. Aber weil der so bärbeißig und böse war, hat er so ein bisschen Schiss gehabt, ne? Und hat auch nicht so die Traut, ihm das zu erklären. Und dann hat er den besucht halt und die sitzen dann bei ihm im Wohnzimmer, Kaminfeuer prasselt und er will jetzt rüberbringen, du brauchst Jesus, du musst an der Gemeinde bleiben halt, nicht? Du musst kommen wieder, sonst geht dein Glaube ganz verloren. Aber er kann es ihm nicht so erklären, aber dann hat er einen hellen Moment, da geht er hin, geht zum Kamin hin, nimmt so eine Kohle raus und legt die vor den Kamin. Und die sitzen weiter, sagen nichts so, wie das manchmal bei Männern ist, die sprechen nicht viel, aber das Stückchen Kohle vor, das Stückchen Holz vor dem Kamin wird immer weniger verglüht. Innen drin brennt es noch richtig klasse. Dann sagt er nur, ich habe verstanden. Ja, das war die Botschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft. Gottesdienst ist so Zentralerlebnis des Gemeinschafts. Um dein fittes Geh, bleiben im Glauben. Bleiben im Glauben. Wenn die Entscheidung ist, Welt oder Gott, Welt oder Jesus, immer Jesus, immer Jesus, immer Jesus. Es gibt die wunderbare Geschichte, wo Jesaja geschickt wird zu dem König Ahas, der die Hosen voll bis oben hin. Da ist Israel und Aram, die wollen gegen ihn jetzt Krieg führen halt und er ist ganz klein militärisch, die wollen ihn in so eine Koalition gegen die Assyrer bringen und er überlegt, soll ich jetzt bei denen mitmachen oder bei den Assyrern halt. Jetzt fängt er an, assyrischen Götzendienst und sowas zu tun und dann schickt Gott den Propheten Jesaja zu ihm. Und er stellt sich vor ihn hin und sagt dem König, dem Leiter seines Volkes, nur einen einzigen Satz. Er sagt nur einen einzigen Satz. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Das ist das. Wir brauchen den Glauben zum Bleiben in Jesus. Und er hatte die Entscheidung. Er dachte, die Entscheidung zwischen Aram, Israel und gegen Assyrien, das wäre die Entscheidung. Aber die Entscheidung war weltlich oder Jesus, weltlich oder der Herr. Und wenn wir vor diese Entscheidung gestellt sind, dann müssen wir immer die Glaubensentscheidung treffen. Immer wieder Jesus, 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 immer wieder diese Entscheidung. Das ist nämlich Glauben. Glauben ist nicht nur eine Kenntnis davon, dass man sagt, ja, ich weiß, dass alles, was in der Bibel steht, wie Erlösung funktioniert, was auf Golgatha passiert ist. Nein, es ist auch eine Entscheidung, dass man sagt, darauf gründe ich mein Leben, dabei bleibe ich. Ich habe einmal Ja gesagt und da bleibe ich dabei. Das sind die vier Gs, wie man bei Jesus bleibt, Gottes Wort, Gebet, Gemeinde und Glauben. Ich habe diese Predigt begonnen und habe gesagt, wir haben hier Traditionen, ich habe die dann so ein bisschen aufgezählt, was wir alles hier so machen. Wir haben mal eine Sache, die ist keine Tradition, die ist eine Notwendigkeit. Und die Notwendigkeit dieser Kanzel ist eines, dass der Gemeinde immer wieder, zur Zeit wie zur Unzeit, ob sie es will oder nicht, gesagt wird, wir müssen in und bei Jesus bleiben. Du musst bei und in Jesus bleiben. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.